Hallöchen! Ja, wer sitzt mir denn da wieder gegenüber? Können wir es glauben? Nach über 3 Monaten? Welcome back!
Welcome back, Schwestiet. Ich meine, wir haben uns ja in den letzten 3 Monaten sehr häufig gesehen, mehr als sonst, ne? Also von daher.
Ja, das stimmt, aber
Warum war das wohl so?
nicht in diesem Kontext zumindest.
Das
Sondern
stimmt.
fast immer in einem anderen Kontext.
Und
Fast
welcher war
ausschließlich,
das?
würde ich sagen. Ich bin jetzt verheiratet, ich bin jetzt verheiratet. Ja, Freunde, ihr wisst es ja schon. Leute, die den Podcast verfolgt haben oder uns auf Social Media verfolgen, wissen, dass ich jetzt zu einer gestandenen, verheirateten Frau gehöre oder zu einer geworden bin. Ich habe geheiratet über
Du
den
gehörst zu
Sommer.
einer, das finde ich gut. Du gehörst zu
Ich
einer.
gehöre zu einer. Ich wollte sagen, ich gehöre jetzt zu den verheirateten Frauen in unserer Gesellschaft. Und ich finde immer noch, dass es sich sehr komisch anhört, wenn ich das sage. Weil ich finde, irgendwie verheiratet klingt so reif und so erwachsen irgendwie. Ich bin jetzt 30 und ich bin jetzt verheiratet. Das ist so eine richtige, dieses Jahr ist so eine richtige Zäsur. Das ist ja auch so ein Medienwort, eine Zäsur. Aber dieses Jahr war wirklich eine Zäsur für mich. Und das ist irgendwie strange.
Ich finde es richtig funny, weil du das so zelebrierst und eigentlich gar nicht so ein Mensch bist.
Ja, aber
Und das
deswegen
ist
ist es ja
voll
so ein Ding für mich.
dein
Das ist
Ding.
ja.
Ja, aber was hat sich denn verändert, Mimi? Das ist doch alles. Ihr seid in der gleichen Bude mit dem gleichen Mann.
Ja, gut, aber trotzdem ist es ja so eine gefühlte Sache. Also man kann ja auch nicht ausblenden, dass das was mit einem macht. Also ich finde schon, dass wenn man 30 wird, dass das was mit einem macht und auch wenn man heiratet, dass das was mit einem macht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das spurlos an mir vorbeigezogen ist, weder noch. Also jetzt weder, das ist besonders positiv oder besonders, also natürlich besonders positiv, aber ich meine jetzt, dass es jetzt nicht so ist, dass ich hier heulend in der Ecke liege oder dass ich denke, hurra, endlich bin ich verheiratet oder endlich bin ich 30. Aber es ist schon so ein Gefühl von, es ist einfach eine andere Ära jetzt, finde ich.
Krass.
Finde ich
Ja,
schon.
okay.
Darf ich dich mal an deinen 30. erinnern? Also bitte, da durfte jeder nur 29 plus 1 sagen.
Ja, weil ich den nicht feiern durfte.
Nein, weil du auch nicht
Weil ich
wolltest.
schwanger war.
Aber auch weil du das nicht wahrhaben wolltest, dass du jetzt 30 bist. Und Mama auch nicht, weil sie da eine 30-jährige Tochter hat. Also das war, also jetzt so. Bei dir war das nochmal was
Ja.
ganz anderes.
Das mit dem Alter kann ich auch eher nachvollziehen als das mit der Hochzeit vielleicht. Ich weiß es nicht, weil es gefühlsmäßig hat sich ja nichts verändert und das Versprechen habt ihr euch vorher schon gegeben. Und deswegen finde ich es total funny, weil von dir hätte ich so eine Emotionalität dabei nicht erwartet.
Und ich muss sagen, das Wort mein Mann geht mir sehr leicht über die Lippen. Also das fällt mir gar nicht schwer. Voll viele sagen, ja, das ist voll komisch, dass ich jetzt meinen Mann sage oder dass ich jetzt meine Frau genannt werde. Aber ich find das überhaupt nicht. Das ist für mich ganz. Also ich vergesse das häufig, wenn ich halt nur im normalen Sprechflow bin und irgendwas über meinen Mann erzähle, dann sage ich halt noch häufig, ja, mein Freund hat. Und dann sagen meine Arbeitskollegen häufig, aber dein Mann. Also das ist schon so, dass mir das noch, dass das noch nicht so richtig drin ist. Aber ich freue mich, wenn ich das sage, weil ich finde irgendwie, also ich finde schon, dass sich was verändert hat. Es sagen zwar alle, ja, aber eigentlich hat sich ja nichts verändert. Ich finde schon, dass sich was verändert hat.
Sweet, sehr sweet. Ist schön, dass ich auch noch mal die andere Seite von dir sehe. Die kannte ich bisher nicht.
Aber es ist natürlich schon so auch, dass es halt krass ist, dass jetzt einfach alles vorbei ist. Also der ganze Sommer war ja irgendwie davon geprägt. Wir waren ja auch überhaupt nicht im Urlaub, außer die paar Tage, wo wir bei euch in Kroatien waren, was auch sehr, sehr schön war. Aber wir haben ja gar keinen Urlaub gehabt dieses Jahr bisher. Das finde ich halt richtig krass. Und der ganze Sommer war so geprägt von Hochzeit und Vorbereitung und erst Standesamt und dann freie Trauung und bla. Und jetzt ist irgendwie alles vorbei und jetzt denkt man sich so, oh, irgendwie, jetzt ist man irgendwie wieder so in der Realität. Das ist auch irgendwie strange. Finde ich. Aber jetzt kommt noch unsere Hochzeitsreise Ende des Jahres endlich.
Stimmt, genau, ihr könnt ja noch. Ich finde das schön, wenn man es nicht direkt danach macht. Dann hat man noch mal was, auf was man sich freuen kann. Und ihr fahrt ja sogar so richtig lange weg.
Ja, voll wir geil. Haben ja quasi den ganzen Jahresurlaub aufgespart. Wir sind einen Monat weg, weil wir ja wirklich dieses Jahr, ich meine, wir waren über meinen Geburtstag in New York.
Nebenbei, gut, dass du es sagst.
Ja, aber ich meine nur, das war ja auch Anfang des Jahres und seitdem sind wir ja quasi gar nicht, wir waren seitdem nicht, ich hatte seitdem nicht eine Woche am Stück Urlaub, also oder eine Woche am Stück frei. Ich hatte immer nur so 4 Tage, dann mal 5 Tage oder so und ich habe immer wieder zwischendrin gearbeitet, auch zwischen den Hochzeiten habe ich ja gearbeitet und so, ich hatte sogar noch Nachtschicht. Also es ist schon sehr, also ich merke richtig krass, dass ich halt krass urlaubsreif bin einfach, weil ich das ganze Jahr über immer nur so Mini-Pausen hatte und kein einziges Mal so richtig runtergekommen bin. Weil auch New York war natürlich wunderschön und ich war natürlich auch irgendwie nicht in meiner normalen Lebensrealität unterwegs, aber es war ja keine Entspannung in dem Sinne. Also wir sind ja da jeden Tag, keine Ahnung, 20 Kilometer durch die Stadt gelaufen. So. Und ich freue mich einfach darauf, dass ich mal einfach chillen kann, einfach entspannen kann. Weil jetzt auch nach der Hochzeit hatten wir noch Besuch. Erst waren meine Freunde aus dem Ausland bei uns, dann war jetzt die Cousine von meinem Mann bei uns. Jetzt heute kommt noch eine andere Freundin, die bleibt bis Sonntag. Und es ist irgendwie so, man kommt nicht zur Ruhe einfach. Aber es ist ja auch alles sehr schön, ich will mich nicht beschweren. Aber deswegen, es war ein sehr, 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 sehr schöner Sommer, aber auch ein sehr voller Sommer. Und jetzt, ja. Jetzt ist quasi der Herbst eingezogen, jetzt geht die Realität wieder los und jetzt geht auch der Podcast wieder los. Von daher, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit und Ruhe und jetzt können wir hier wieder durchstarten.
Ja, also ich bin auch urlaubsreif. Für mich war der Sommer wahnsinnig anstrengend und voll und ich bin froh, dass er vorbei ist. Aber jetzt bräuchte ich eigentlich Sommer. Ich bin nicht bereit für den Herbst. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir jetzt wirklich in den Herbstferien nochmal 2 Wochen in die Sonne fahren, weil ich merke das körperlich total. Also ich merke körperlich, dass meine Energie immer weniger wird. Und das macht mir wahnsinnige Angst. Und da muss ich gucken, dass ich jetzt irgendwie versuche, damit gut Haus zu halten. Aber es funktioniert irgendwie nicht, weil ich ja irgendwie ständig zum Stall muss. Und Fiona ja auch noch nächste Woche dran ist und ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels, deswegen freue ich mich auf die 2 Wochen Auszeit und hoffe, dass danach irgendwie ein Break kommt und irgendwie habe ich immer noch nicht Alltag. Ich sehne mich nach nur Alltag.
Ja, ich habe letztens so einen Spruch gesehen, das fand ich sehr treffend, da stand, das Erwachsenenleben ist ein konstantes, aber wenn das vorbei ist, dann. Wenn das vorbei ist, dann. So. Ne? Und ich habe das Gefühl, gerade dein Leben, mein Leben in letzter Zeit auch, aber dein Leben ist wirklich so. Aber wenn das ist, dann ist okay. Jetzt nur noch nächste Woche und wenn Fiona dann und dann, wenn Zola dann, so, aber wenn die Hochzeit dann, aber dann wirklich, wenn die Einschulung dann, so.
Ja, ich glaube, es ist einfach dieses Jahr. Dieses Jahr ist einfach, ich muss das irgendwann mal, weiß ich nicht, aufarbeiten oder keine Ahnung, was dieses Jahr mir sagen will. Das hat mich vor wahnsinnige persönliche Herausforderungen gestellt. Ich bin ja ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Und es hat mich extrem an meine Themen gebracht. Und vielleicht sind wir deswegen auch heute mit dem Thema hier. Weil das hat mich dieses Jahr wahnsinnig beschäftigt, aber auch ist mir das immer mehr bei meinen Familien aufgefallen. Und ich dachte, vielleicht ist es das mal wert, darüber zu sprechen.
Eine sehr gute moderative Überleitung. Gekonnt.
Ich lerne von der Besten, was soll ich sagen?
Ja, ihr Lieben, ihr habt es im Titel schon gesehen. Und zwar wird es heute wieder um das Thema Trauma gehen. Wir hatten ja schon eine Traumafolge, aber heute wird es explizit um das transgenerationale Trauma gehen, beziehungsweise um die transgenerationale Weitergabe. Das klingt jetzt erstmal irgendwie kompliziert, aber wir haben hier im Podcast ja schon häufiger darüber gesprochen, wie man seine Themen oder auch seine Traumata weitergibt. Ihr habt mit Sicherheit auch schon mal den Begriff Generationentrauma gehört. Das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Und in unserer Trauma-Folge haben wir das auch schon mal angerissen. Aber Sarah war es ein besonderes Anliegen, das nochmal im Einzelnen zu besprechen. jetzt offensichtlich aufgrund dieses Jahres, aber auch aufgrund der Themen, wie du, ja, also ich wusste das nicht, dass du das deshalb jetzt vorschlägst oder vorgeschlagen hast. Aber für die Leute, die vielleicht unsere Trauma-Folge nicht gehört haben, was wir euch natürlich wärmstens empfehlen, die Trauma-Folgen nochmal nachzuhören, falls ihr es nicht gemacht habt, nicht eh schon gemacht habt oder es nochmal von vorne mitzuhören. Wenn man über den Begriff Trauma spricht, ich glaube, wir müssen Trauma noch einmal ganz kurz definieren und dann einmal nochmal differenzieren, welche Art von Generationentrauma bzw. transgenerationale Weitergaben es denn gibt.
Ja, also Trauma ist ja ein Begriff, der passiert, wenn das Leben bedroht ist. Dann geht der Körper auf einen Notfallmodus. Und es ist die Möglichkeit, entweder im Englischen sagt man die drei Fs, freeze, fight or flight, also einfrieren, flüchten oder kämpfen. Und da kann man sich nicht entscheiden, was man wählt. Der Körper macht das einfach. Und das passiert dann Menschen und die Frage ist dann, was passiert mit deren Nachfahren? Also wenn die traumatisiert sind, wie geben die das weiter? Und es gibt halt verschiedene Arten davon. Und das ist auch noch ein relativ junges Thema in Deutschland tatsächlich. Es ist noch gar nicht so alt. Und mir eine Herzensangelegenheit, weil diese wahnsinnigen transgenerationalen Traumata, mit denen haben wir natürlich in der Gesellschaft relativ wenig zu tun. Es gibt aber eine abgespecktere Version von Mikrotraumata. Da gehen wir aber auch noch in dieser Folge ausführlich drauf ein. Und ich finde tatsächlich, damit haben wir jeden Tag immer wieder zu tun, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wenn wir mit unseren Kindern zu tun haben, mit unseren Familien, mit unseren FreundInnen, weil wir einfach ein volles Gefäß von ganz vielen Mikrotraumata sind, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, ich habe das Thema, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe in der Vorbereitung, habe ich weniger darüber gefunden, irgendwie, was das jetzt mit unserer Gesellschaft macht oder irgendwie wie viele Leute aktuell davon betroffen sind oder in welchen kleinen Kosmen das stattfindet, sondern ich habe ganz viel darüber gefunden über die Nacharbeitung vom Holocaust, die Nacharbeitung der NS-Zeit und dass das Thema dadurch in den Fokus geraten ist in Deutschland. Also quasi mit dem Umgang von Holocaust-Überlebenden in Deutschland, aber auch weltweit und auch mit dem Umgang der Nachkriegsgeneration und den Generationen danach, weil quasi nie über den Krieg gesprochen wurde und dass die Traumata, die unsere Großeltern oder Urgroßelterngeneration erlebt haben, trotzdem sichtbar wurden in den Generationen danach. Und das fand ich interessant, dass dieses Thema vor allem mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht wurde. Und dass aber irgendwie gefühlt die Transferleistung zu heute trotzdem wenig stattgefunden hat. Also dass jetzt quasi gesagt wurde, okay, das ist ja Deutschlands größtes Trauma gewesen, diese NS-Zeit gefühlt. Ne? Und wir haben das ja auch als Land versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber dass dieses Thema transgenerationales Trauma natürlich auch in ganz vielen anderen Facetten sichtbar ist. Nämlich auch in der Art von Trauma, die wir hier im Podcast auch besprochen haben. Also eben Trauma, wenn du als Kind etwas Schlimmes erlebt hast oder als Erwachsener etwas Schlimmes erlebt hast, was jetzt nicht das ganz große Kriegsverbrechen ist, sondern was sexuelle Gewalt ist beispielsweise oder andere Themen, die wir hier auch schon angesprochen haben. Das fand ich interessant, dass es wieder so auf dieses riesengroße Überthema gehoben wurde und die anderen psychischen Erkrankungen sind irgendwie wieder so hinten übergefallen. Das fand ich interessant.
Was ist ein transgenerationales Trauma? Also es ist tatsächlich so, dass verschiedene Traumata, wie du gerade auch schon gesagt hast, wirklich in den Genen epigenetisch vererbt werden. Nicht nur in dem Verhalten, sondern auch wirklich in der Veränderung des Genmaterials. Also das finde ich halt wahnsinnig abgefahren, was unser Körper alles kann. Wir sind noch nicht mal ansatzweise in der Lage, das zu begreifen. Also das bedeutet, wenn der Mensch ein Trauma erlebt, kann der Körper sich anpassen, indem er die Genexposition verändert für weitere Nachfahren. Und Einige davon können halt dann vererbt werden, sowie Notizen. Wir haben in der Angstfolge auch darüber gesprochen, wie zum Beispiel Phobien entstehen. Mhm. Also meine Ur-Ur-Urgroßmutter wurde von einer Spinne gebissen, das hat jemand mitbekommen und das macht sich in meinem Verhalten jetzt bemerkbar, indem ich einfach wahnsinnige, unbegründete Angst vor Spinnen habe. Oder sogar Phobien, ja. Genau das ist das quasi. Das ist das gleiche Konzept, nur mit anderen Verhaltensweisen. Und es ist immer so, dass die Person, die diese Sachen auferlegt bekommen hat, in der dritten, vierten Generation, ja gar keinen Zugang dazu hat, warum sie diese Gefühle und diese Verhaltensweisen, diese Symptome überhaupt hat. Wichtig zu sagen ist, dass diese Veränderungen aber nicht endgültig sind. Also die können durch eigene Lebenserfahrung und Handlungen neu geschrieben werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt meine Spinnenphobie bekämpfe, muss diese Angst nicht auf meine Kinder übergehen. Und das, was du sagst, ist, finde ich, super spannend, weil ich erlebe die Generation, meine Generation, als Elternteile, die das erste Mal wirklich auf die Themen schauen dürfen. Das ist gesellschaftlich jetzt in Ordnung, sich das anzuschauen. Es ist gesellschaftlich in Ordnung, Therapien zu machen. Wenn unsere Eltern früher gesagt hätten, ich mache eine Therapie, wäre das gesellschaftlich, ja, bist du Lala oder was? Wie, wozu brauchst du denn eine Therapie? Das ist ja auch leider häufig das, was ich mitbekomme, was viele aus der Generation unserer Eltern auch noch immer kommunizieren zu ihren eigenen Kindern, wenn die sagen, hör mal, ich mache jetzt eine Therapie und ich versuche das aufzuarbeiten. Obwohl die Generation unserer Eltern ja viel mehr noch betroffen ist, weil deren Eltern ja auch vom Krieg viel mehr betroffen waren. Ja, und wir müssen akzeptieren, dass die Themen, die wir haben, und ich finde das auch ein Stück weit ein bisschen entlastend, gar nicht unsere Themen sind, sondern uns mitgegeben wurden. Und die können wir auch einfach nicht annehmen als unsere Themen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt auch immer mehr Psychologen, die sich darauf spezialisieren. Es gibt zahlreiche Studien. Du sagst immer der Holocaust. Es gibt noch eine andere spannende Studie. Sagt dir der niederländische Hungerwinter was?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist 1944, 1945 gewesen. Da haben die wirklich wahnsinnig gehungert und dann wurden im Nachgang Frauen untersucht, die zu dem Zeitpunkt schwanger waren.
Mhm.
Und die Nachfahren der hungernden Schwangeren leiden fast alle zu Übergewicht.
Mhm.
Scheinbar hat sich der Körper für Nahrungsengpässe gewappnet. Also es ist Wahnsinn, dass das wirklich eine komplette Gruppe war, die evaluiert wurde, die alle übergewichtig waren.
Mhm.
Und nicht, weil sie wirklich übermäßig viel gegessen hätten, sondern es fällt ihnen wahnsinnig schwer, vom Gewicht runterzugehen. Und die von der Wissenschaft ist die Vermutung nahe, dass in der Schwangerschaft der Körper quasi das an den Fötus weitergegeben hat, damit er sich für eventuelle Hungersnöte wappnen kann. 9/11 ist auch so eine Sache. Kinder von hochtraumatisierten Müttern, die zu dem Zeitpunkt schwanger waren, zeigen super niedrige Cortisolwerte. Nachweisbar. Und Cortisol und Adrenalin sind die wichtigsten Stresshormone bezüglich der Stressbewältigung. Das heißt, die werden schon geboren mit einer Voraussetzung, schneller gestresst zu sein und weniger gut darauf vorbereitet zu sein, Stress zu bewältigen. Das ist wahnsinnig abgefahren, dass das wirklich nachweisbar ist. Und das ist halt Epigenetik.
Wir haben da ja auch, wie gesagt, schon mal in unserer anderen Folge drüber gesprochen, wie abgefahren das ist. Und das ist ja auch nicht nur es ist ja nicht nur so, wenn du quasi in dem Moment schwanger bist, sondern das zieht sich ja über Generationen. Das heißt,
ja,
dein Fötus hat quasi diese Adaption aufgenommen und gibt das auch wieder an seine Kinder weiter, womöglich. Das, was du auch gesagt hast, das heißt quasi, wenn meine Urgroßeltern jetzt irgendeine Art von Thema hatten, Trauma hatten, dass ich das jetzt immer noch spüren könnte. Das finde ich halt krass. Also auf der einen Seite klar, diese unmittelbare Übertragung, das finde ich aber irgendwo noch logisch, beziehungsweise kann es mir vorstellen, wenn so krasse Veränderungen oder der Körper so einem krassen Stress ausgesetzt ist, dass sich das dann auch ans Kind überträgt, weil es überträgt sich ja alles ans Kind weiter. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Egal, was du machst. Also das Kind ist einfach ein Teil von dir. Nicht nur ein eigenes Lebewesen in dir, sondern es kriegt ja alles von dir mit. Es kriegt alle Hormone mit, es kriegt alle Gefühle mit, es kriegt alle Gemütszustände mit. Das finde ich irgendwo noch logisch, aber dass das quasi in der DNA so implementiert ist, dass das auch Generationen später noch zu spüren ist, das finde ich krass.
Ja, und das ist halt die eine Art von wirklicher, also wie wir eben Trauma definiert haben, ne? Deswegen reden wir von so massiven Extremen, um es einfach mal ersichtlich zu machen. Das sind hochtraumatisierte Menschen. Und jeder, der dem Podcast folgt, weiß, dass ich bezüglich Trauma und Trigger und so wirklich sehr penibel bin. Aber da reden wir von wirklich Menschen, die dachten, die müssten sterben und die dadurch Traumafolgestörungen entwickelt haben. Und das Verrückte ist, dass unverarbeitete Traumata sich fast immer auch auf die Kinder auswirken, nicht nur epigenetisch, sondern auch aus den Verhaltensweisen, aus den Reaktionsweisen, aus dem Vermeidungsverhalten, aus den Verhaltensweisen, wie die mit den Kindern halt umgehen und natürlich Bindungsverhalten zum Kind. Haben wir auch schon in den anderen Folgen drüber gesprochen. Und das macht natürlich wieder was mit dem Kind. Das heißt, die Traumafolgestörungen, die die Eltern dadurch haben, ist zum Beispiel, ich kann nicht gut mit dem Kind in Kontakt gehen oder das Kind ist laut und das stresst mich total, weil ich mir nicht sicher, also irgendwas hat mich traumatisiert, ich bin mir aber nicht sicher und ich habe es nicht verarbeitet. Und deswegen reagiere ich massiv, wenn das Kind laut ist, nicht angepasst ist, nicht leistungsbereit ist oder. Und das macht natürlich wieder was mit meinem Kind. Das macht dann irgendetwas wie, ich bin nicht richtig, so wie ich bin, ich mache immer alles falsch, ich bin nicht liebenswert. Das sind Themen, die das Kind mitnimmt. Mit dem Kind, mit diesen Themen wird das Kind groß und dieses Kind kriegt mit diesen Themen wieder ein Kind. Und hat wieder die eigenen Verhaltensweisen. So. Ne? Und deswegen werden die Traumafolgestörungen wirklich Generationen, kann man das so sehen, Kindeskinder, Kinder, Kinder weitergetragen. So. Und das finde ich halt so wahnsinnig spannend, weil wir ja eigentlich kein leeres Gefäß sind, das sage ich ja auch immer, sondern wir sind eigentlich schon proppevoll mit so vielen Informationen über unsere Gene und über unsere Umfeld, dass wir in manchen Sachen erst im Erwachsenenalter die Möglichkeit haben, wirklich selbstbestimmt an unseren Themen arbeiten zu können.
Das heißt, es gibt ja quasi so eine Zweiteilung. Auf der einen Seite ist es quasi das, was du in deinen Genen schon mitbekommst, wo du seit deiner Geburt quasi schon, was quasi schon seit deiner Geburt in dir drin ist. Und dann gibt es noch das, was weitergegeben wird durch das Verhalten von deinen Eltern. Das heißt, selbst wenn du in deinen Genen nichts mitbekommen hast, weil beispielsweise deine Eltern erst traumatisiert wurden, als du schon 5 warst oder so, kann es trotzdem sein, dass du ein transgenerationales Trauma mitbekommst durch die Weitergabe, durch Verhalten. Das finde ich halt krass. Also selbst wenn du quasi verschont geblieben bist durch die Epigenetik, kann es trotzdem sein, dass du in transgenerationalen Trauma mitgenommen wirst, weil deine Eltern das Trauma nicht aufarbeiten und ihr Trauma durch ihr Verhalten an dich weitergeben.
Genau, weil die Verhaltensweisen, die dann die traumatisierten Elternteile zeigen, haben ja die daraus resultierenden unbewussten Stressreaktionen und die Konflikte und die emotionale Belastung offengelegt für die Kinder. Ne? Das heißt, keine Ahnung, wenn ich meine Mutter 10-mal anspreche und die reagiert nicht, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass Kinder alles auf sich beziehen.
Wir lassen das jetzt extra ein bisschen vage alles, Leute, weil wir das ja auch schon ganz viel in der Traumafolge besprochen haben, also wie sich ein Trauma äußert und so weiter. Das heißt, deswegen gehen wir jetzt hier nicht so krass darauf ein. Wenn euch das Thema Trauma generell interessiert, dann solltet ihr, wie gesagt, unbedingt nochmal in unsere Traumafolgen reinhören. Da sprechen wir auch explizit darüber, wie sich ein Trauma äußert, wie ein Trauma entsteht und was die Symptome davon sind und so weiter. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir das jetzt hier nicht besprechen, da haben wir schon ganz ausführlich drüber gesprochen. Deswegen bleiben wir hier jetzt wirklich bei diesem Thema Generationenweitergabe. Wenn wir jetzt quasi darüber sprechen, dass das Trauma weitergegeben wird, haben denn dann die Kinder bzw. hat die nächste Generation dann die gleichen Symptome wie jemand, der traumatisiert ist, also der zuerst traumatisiert ist, oder wie äußert sich das dann?
Naja, Trauma oder PTBS haben ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene möglichen Symptome. Woran man aber erkennen kann, dass es vielleicht um ein transgenerationales Trauma geht, was eigentlich gar nicht wirklich mit einem selbst zu tun hat, weil das ist ja auch völlig verrückt. Ich habe das mal versucht, meinem Mann zu erklären. Das ist halt auch, man braucht da ein gewisses Gespür für, das zu verstehen. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass die Nachkommen häufig versuchen, ein Thema auszutragen, was eigentlich gar nicht ihr eigenes ist. Und dadurch, dass er ja gar keinen Sinn für diese ganze Psychologie und so hat und eher pragmatisch angelegt ist, war es für mich super schwierig, das zu erklären, weil es für mich total logisch war und für ihn einfach nicht. Und er sagte, wie? Warum? Hä? Das ist doch gar nicht deren Thema. Wie? Woher wissen die das denn? Ja, Schatz, die Kinder sind feinfühlig, die wissen das. Das ist denen ja nicht bewusst. Aber das hat denen doch keiner gesagt. Ja, nee, das macht gar keinen Sinn, Sarah. Also sorry, ich versuche es wirklich zu verstehen, es macht gar keinen Sinn.
Aber die Kinder wissen doch gar nicht, dass die Eltern ein Trauma erlebt haben.
Ja, genau.
Die Kinder wissen doch gar nicht, was sexueller Missbrauch ist. Woher sollen die das dann?
Das heißt, ich weiß, es ist ein bisschen absurd, Leute. Und ich versuche
es wirklich. Ich finde das auch total logisch, also von daher.
Ich finde es ja total putzig, wenn ich immer versuche, irgendwas von meiner Arbeit zu erklären, versucht er wirklich, das zu verstehen. Das ist so süß. Ja. Ich sehe halt bei ihm nur Fragezeichen, genauso wie wenn er mir versucht, was über Finanzen zu erklären und was jetzt als nächstes Kredit abgelöst wird und wie, dann bin ich auch wirklich stets bemüht, aber über dieses Stadium wird es halt bei mir auch nicht hinausgehen. Und dann, wenn ich ihm dann sage, Schatzi, du bist auch ein volles Gefäß mit den Themen deiner Eltern, dann sagt er, welche Themen? Meine Eltern haben keine Themen.
Meine Eltern haben keine Themen. Ganz, Abbruch, Abbruch, Abbruch.
Abbruch. Dann sage ich, Schatzi, nicht, dass sie besonders große Themen haben, aber alle Eltern, alle Menschen, alle Generationen, das ist ja der Witz an diesem Thema, haben Themen. Das gibt es nicht. Ich habe nie irgendein Thema.
Ich habe nie was mitbekommen.
Siehst du? Ja, genau, ich habe nie was mitbekommen. Ich habe nie was. Okay. Mhm. Ja, okay.
Ja, man hat nur Themen, von denen man was weiß. Ach so, okay, alles klar. Ich finde es auch immer lustig, weil du ja jetzt schon häufig gesagt hast, wenn man auf die Welt kommt, ist man schon ein volles Gefäß, weil das in so einem krassen Kontrast zu dem steht, was immer gesagt wird über Babys. Babys kommen auf die Welt und sie sind unschuldig, natürlich sind sie unschuldig, aber sie sind quasi wie ein unbedrucktes Blatt Papier, wie eine leere Leinwand, die noch gefüllt werden muss, die noch bemalt werden muss und so. Und das stimmt ja in vielen Hinsichten auch. Aber das, was du gesagt hast, ist halt quasi das genaue Gegenteil. Babys sind kein unbeschriebenes Blatt Papier, sie sind auch keine unbemalte Leinwand. Babys sind vielleicht eine Leinwand schon mit einer Hintergrundfarbe.
Genau. Ja, das hast du schön gesagt. Sehr schön.
Da kommt man noch.
Mal, ich mache eine gute Anmoderation. Du machst super
mal, wir sind
Formulierungen.
Hier direkt im Flow. Ja, aber das ist vielleicht ganz irgendwie. Jedes Baby kommt schon mit so einer Hintergrundfarbe auf die Welt und da kann man dann noch tolle Motive draufmalen oder halt auch nicht. Aber als komplette weiße Leinwand ist wahrscheinlich ein bisschen. Also das ist laut der modernen Psychologie unmöglich. Dass ein Baby
absolut,
ohne alles
ja.
auf die Welt kommt.
So ist zumindest meine Einstellung. Ich finde es spannend, mit jemandem zu diskutieren, der behauptet, das wäre nicht so. Ich denke, dass natürlich viel Umwelt und Erziehung und Elternhaus natürlich eine Rolle spielen. Aber dass es einfach noch viel weiter geht, als viele denken. Und dass unsere Generation immer in uns stecken und dass es deswegen ja auch häufig bei Pflegekindern so ist, die nach ihren Wurzeln suchen, die wahnsinnig glücklich sind in ihrem Adoptiv-Elternhaus, aber die trotzdem einen inneren Drang und Neugier verspüren, natürlich nicht alle, man kann es nie pauschalisieren, aber viele, die trotzdem nach ihren Wurzeln suchen und die das wahnsinnig interessiert, was deren Geschichte ist. Also die Symptome, die möglicherweise euch sagen könnten, dass ein wirkliches Traumata in eurer Familie war, über Generationen hinweg, sind häufig unerklärliche Schuldgefühle, Depression, Scham, sozialer Rückzug, wahnsinnige Verunsicherung, gefühlte Hilflosigkeit, unterdrückte Wut, Albträume, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und so eine ganz große Verlorenheit. Meiner Meinung nach ist es so, dass der Schmerz wirklich durch die ganze Familie wandert, bis irgendjemand bereit ist, ihn zu fühlen. Und das sehe ich bei ganz vielen meiner Familien. Dass wir einen Symptomträger, ein Kind haben und die versuchen, auf Themen aufmerksam zu machen, die gar nicht ihre eigenen sind. Und man muss sich einfach bewusst werden, aus meiner Sicht ist das so, und da kommen wir später auch noch am Ende der Folge dazu, was so die Verantwortung der Eltern ist. Aus meiner Sicht ist es so, was man selbst nicht bewältigen kann, wiederholt sich bei den Kindern. Das heißt, wir, finde ich, haben die Aufgabe, ein Circle Breaker zu sein. Und wie gesagt, die Gesellschaft ist jetzt offen dafür, dass wir das sein dürfen. Unsere Eltern hatten da nicht so das Wissen und auch nicht den Blick da drauf. Und das ist keine Entschuldigung, weil jetzt ist es so und wenn die jetzt immer noch vor Bord sind, ist es deren Verantwortung. Aber das ist eben der Punkt, es ist nicht mehr meine. Es ist die Verantwortung unserer Generation davor. So, und entweder die schließen auf und sind offen dafür oder eben nicht, aber dann ist es auch nicht mehr meine Verantwortung als Kind. Und das Interessante ist halt, und da kenne ich einige Familien, gerade in diesem Jahr, deswegen meine ich, dieses Jahr war so interessant, was dieses Thema angeht, es gab keine Erklärung für die Symptome. Wir gucken ja immer sehr systemisch da drauf, okay, wir haben einen Symptomträger, die Mutter macht nicht den richtigen Erziehungsstil, der Vater ist nicht da, die Eltern sind haben Streit oder weiß der Kuckuck irgendetwas, es gibt Mobbing in der Schule, irgendeinen Grund muss es ja geben. Wenn ich aber keinen offensichtlichen Grund sehe, die Symptome aber ja nicht verleugnen kann, dann muss es einen nicht offensichtlichen Grund geben. Und deswegen mache ich immer Biografiearbeit mit beiden Elternteilen. Das können viele nicht verstehen, warum, wenn das Kind ADHS hat, warum ich dann eine Biografiearbeit mit beiden Elternteilen machen muss, separat. Aber das ist für mich wahnsinnig wichtig, um eventuelle Familiendynamiken erfassen und verstehen zu können, die vielleicht dann dazu beitragen. Und wenn es nur irgendwelche Mikrotraumata gibt. Witzig, ich kenne eine Familie, das ist einer der prägnantesten Fälle bezüglich transgenerationalem Trauma. Das geht nämlich auch bei sexueller Gewalt. Und leider ist es auch im Verhalten so, dass die Gewaltspirale häufig weitergeführt wird, auch was die Suchtaffinität angeht. Also auch Gene verändern sich, wenn irgendwie verschiedene Süchte in der Familie da sind. Und das wird dann auch oft weitergegeben. Es werden immer wieder Kernfamilienthemen sein. Zum Beispiel frühe Schwangerschaften. Ich kenne Familien, die sind in der 5. oder 6. Generation minderjährig schwanger geworden. Ich kenne Familien, die alle von Uroma bis jetzt der Jugendlichen sexuelle Gewalt erlebt haben. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern es ist einfach wahnsinnig spannend, dass diese Themen sich immer wiederholen und warum die sich immer wiederholen.
Das ist ja auch bei häuslicher Gewalt ist das ja auch häufig so. Da haben wir auch in unserer häuslichen Gewaltfolge drüber gesprochen, dass wenn du in einem Haushalt aufwächst, der häusliche Gewalt erlebt hat, dass du dann auch oder dass die Chance höher ist, dass du auch in einem Haushalt später lebst, der häusliche Gewalt, in dem häusliche Gewalt ein Thema ist. Also entweder bist du Opfer von häuslicher Gewalt oder bist sogar derjenige, der Täter in dem Falle. Das ist ja auch leider häufig, dass dieses Thema häusliche Gewalt über Generationen weitergegeben wird, wo dann ja auch das Umfeld sagt, ja, aber wie kann das sein? Die Mutter wurde doch auch schon geschlagen und jetzt lässt die sich auch von ihrem Partner schlagen. Die müsste es doch besser wissen. Das ist ja eben auch genau das. Die Person, die betroffene Person, weiß ja selber nicht, warum sie sich in diese Situation wieder begibt. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Oh, jetzt suche ich mir auch jemanden, der mir das antut oder so. Das ist ja auch ganz viel Unbewusstes, was da mitschwingt. Und da ist das Thema transgenerationales Trauma natürlich auch mit dabei.
Absolut. Total. Und das Abgefahrenste, was ich mal mitbekriegt habe, ist, dass ich ein Mädchen hatte, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, dass ich ein Mädchen hatte, die sich wahnsinnig sexualisiert gezeigt hat. Also die hat symptomatisiert, als hätte sie einen sexuellen Übergriff erlebt. Und was habe ich mit dem Kind gesprochen und überall geguckt? Und wirklich, es war, ich habe nicht ein Indiz gefunden, dass da irgendwann was passiert sein könnte. Dieses Kind war aber wahnsinnig auffällig in der Grundschule. Und dann habe ich mit der Mutter gesprochen und dann war die Großmutter auch irgendwie dabei. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, das ist irgendwie Copy-Paste. Irgendwie, weiß ich nicht. Ganz komisch. Und dann hat die Großmutter angefangen zu weinen und hat aufgemacht, dass sie wahnsinnige, häufige Übergriffe hatte in ihrer Kindheit. Und dass die das nie geäußert hat. Und die Mutter hat dann angefangen zu weinen, weil die immer wahnsinnig, ja, verklemmt ist ein negatives Wort, aber keinen guten Zugang zu ihrer Sexualität hatte. Und dieses Mädchen, was jetzt gerade auffällig ist, hat quasi dieses Thema weitergetragen und kann es öffnen. Scheinbar ist es so, dass die Familie bereit ist, ich weiß ja selber, dass das abgefahren klingt, dass die diese Symptomatiken zeigen kann. Und dann konnte halt wirklich therapeutisch mit ihr daran gearbeitet werden, dass das nicht ihr Thema ist. Das heißt, bei solchen Sachen, wie du richtig schon gesagt hast, ist nicht nur Therapie notwendig, sondern auch wahnsinnig viel Recherche. Und letztendlich kann man sich das so ganz plakativ vorstellen. Oma wurde traumatisiert, war emotional abwesend, die Mutter Depression und immer unwohl in ihrem Körper gefühlt, keine gute Sexualität, also eine psychische Erkrankung und Traumafolgestörung. Und als drittes kommt dann das auffällige Kind daraus, an dem wir dann versuchen rumzudoktern. Und der wir dann irgendwelche Diagnosen vielleicht geben, weil sie sich ja dementsprechend verhält, aber ja trotzdem neurotypisch ist. Und es ist manchmal wirklich ein Indiz dafür, wenn die Symptome nicht zur eigenen Biografie passen.
Ja, und da, wie du schon gesagt hast, dann wird halt beim Kind geschaut, was ist denn mit dem Kind falsch? Hat das Kind eine psychische Störung? Woher kommt das? Und das Kind muss dann irgendwie versuchen, das auszubaden. Aber häufig sind es ja Sachen, wo das Kind gar nicht die Ursache dessen ist. Also, dass das Kind jetzt kein Verhalten zeigt, weil es in der Schule gemobbt wurde oder weil es irgendwie unmittelbar mit irgendwas zu tun hatte, sondern das Kind weiß selber nicht, was abgeht, kann dementsprechend auch überhaupt nicht verstehen, warum es so handelt, wie es handelt. Dementsprechend kann auch keine Therapie der Welt da irgendwas dran machen, weil, egal wie sehr du bohrst, du wirst die Ursache dafür beim Kind nicht finden. Also es ist ja in der Therapie dann häufig so, dass gerade, woher kommt das? Schauen wir mal in deine Kindheit oder so. Und da kann ja dann nur rauskommen, ja, das ist so, weil meine Mutter oder mein Vater XYZ haben. Aber bevor du nicht aufmachst,
ja,
kann es ja gar keine Lösung für das Trauma geben. Und dann kann das Trauma ja auch nur unmittelbar wieder weitergegeben werden.
Ja, genau. Genau. Weil, ne, das Mädels, also mein erster Erklärungsansatz war dann, naja, die Mutter hat so ein großes Thema mit Sexualität, das Mädel will es extra anders machen. Aber das war nicht mein Bauchgefühl hat gesagt, da muss noch was mehr hinter sein, ne? Keine Ahnung. Also es ist, und manchmal ist da ja auch richtiger Druck hinter, ne? Also je nachdem, was für Symptome die Kinder zeigen, reden wir ja auch wirklich davon, dass die Eltern in Erklärungs- und Rechtfertigungsnot sind. Vom Jugendamt, vor HelferInnen, vor Schulen, vor Kitas. Ja, wieso ist die denn so? Ja, da muss doch irgendetwas sein. Wie, sie können das nicht erklären? Und völlig verzweifelte Eltern, die sagen, ich verstehe es auch nicht, bitte. Ich verstehe es auch nicht, ich würde es doch auch gerne verstehen. Also das erlebe ich schon häufig auch, dass man Antworten haben will. Aber umso mehr man halt fragt, desto mehr gibt es halt irgendwelche Antworten, die nicht zufriedenstellend sind und die nicht die richtigen sind. Und dann kommt halt echt Druck in den Kessel. Und mit Druck kann man nie gut arbeiten.
Thema Resilienz. Wir haben ja auch schon häufiger bei dem Thema darüber gesprochen, dass nicht jedes Trauma sofort in PTBS münden muss, das ist dir ja auch ein großes Anliegen, immer wenn man über Trauma spricht, nicht jeder Mensch, der ein schlimmes Ereignis erlebt hat, ist sofort traumatisiert. Das zeigt sich erst nach einigen Monaten, ob dieses Ereignis wirklich einen nachhaltigen Effekt auf dein Leben hat oder ob dein Körper auch resilient genug ist, das wegzustecken. Das ist natürlich auch bei Transgenerationentrauma der Fall, dass nicht jedes Trauma, was dir mitgegeben wurde, automatisch auch ein Trauma für dich sein muss. Sondern es gibt ja auch Menschen, die resilient sind und wo das Trauma keine Auswirkungen hat.
Absolut, hundertprozentig. Und vielleicht kommt es dann in der dritten Generation raus oder gar nicht. Das sind ja, wir reden ja hier immer nur im Worst-Case-Szenario, wenn es um wirklich Traumata geht. Es, wie gesagt, ne, wie ich auch bei der Folge, wo es um FAS, dieses fetale Alkoholsyndrom ging, gesagt habe, ich habe auch schon erlebt, dass die Mütter gesoffen haben und das Kind gesund war. Und niemand kann es sich erklären. Das ist ja gerade das Spannende. Es gibt immer Ausnahmen.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, was in der nachfolgenden Generation dann für Symptome auftreten können, wenn sie von diesem Trauma betroffen sind. Aber wie übertragen sich diese Symptome denn?
Also tatsächlich gibt es drei verschiedene Übertragungsmöglichkeiten. Die erste ist eigentlich mit die logischste, glaube ich, die direkte Übertragung. Also die, die vorsätzlich übertragen wird. Beispiel. Eine Mutter schlägt ihr Kind, grün und blau. Und wenn man die Mutter dann darauf anspricht, dass das nicht in Ordnung ist, bagatellisiert sie das und sagt beispielsweise, es hat uns auch nicht geschadet, das ist ja auch so ein klassischer Spruch, ne? Anders geht's nicht. Die sucht sich ja, dass ich so ausraste. So, ne? Also das heißt, sie selber hat Gewalt erlebt und gibt eins zu eins diese Gewaltspirale weiter. Das hat damit zu tun, dass sie quasi sich selbst von ihrem inneren Kind und den Empfindungen und dieser Verletzung davon abgespalten hat und überhaupt gar keinen Zugriff mehr dazu hat, wie sich das damals für sie angefühlt hat. Und dann gibt sie es weiter. Und dann ist halt die Frage, wie geht das Kind dann damit um? Gibt es das auch weiter oder kann es das anders für sich reflektieren und hat andere Handlungswege? Wir wissen ja alle, was psychische und physische Gewalt für Folgen haben kann. Wenn ihr das nochmal hören wollt, dann hört euch bitte nochmal die Folge an. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, weil das ist dann auch wieder diese weiterführende Spirale, die möglich ist. Dann gibt es die indirekte Übertragung. Das ist schon ein bisschen trickiger. Trickiger gibt es dieses Wort? Ich erfinde es jetzt mal. Also da ist es so, dass das Leid der Eltern von den Kindern gespürt und in ihren eigenen Symptomen quasi abgebildet wird. Also sie haben mit ihren eigenen Symptomen dann eine Reaktion zu dem Leid der Eltern beispielsweise. Also die Eltern erlebe ich ganz häufig und mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen, weil die Eltern wissen, dass was falsch gelaufen ist bei denen in der Kindheit und die wollen es unbedingt besser machen. Aber die schleppen halt verschiedene Energien mit sich. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, ohne dass es halt nicht esoterisch klingt. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn jemand so das Gefühl hat, boah, der hat aber echt eine flippige Energie oder eher eine depressive Energie oder ne? So, die schleppen das ja mit, ihre Themen und ihre eigenen Verhaltensweisen, die Antworten auf den Missbrauch früher waren und wissen aber nicht genau, wie sie das nicht an ihre Kinder weitergeben sollen. Das ist eher echt ein unbewusstes Ding. Die werden nicht gewalttätig den Kindern gegenüber. Aber das sind halt andere Mechanismen. Die können halt vielleicht nicht so in Bindung gehen. Die haben vielleicht ihre Reaktionen nicht so im Griff.
Also das ist dann quasi eine Weitergabe, die jetzt nicht unbedingt durch direkte Aktionen stattfindet, sondern die halt unterbewusst stattfindet oder eher auf der gefühligeren Ebene ist, wo das Kind das einfach spürt, dass was falsch ist und was auf einer Ebene stattfindet, die unterbewusst ist.
Genau. Und die Symptome des Kindes sind, die werden dann vielleicht plötzlich auf einmal depressiv obwohl die in einem total schönen Elternhaus groß werden und keiner weiß genau, warum eigentlich. Und das ist echt, das habe ich ja eben auch schon gesagt, echt oft schwierig, weil wir Sozialarbeiter und PsychologInnen oftmals nach einem Grund suchen und alle dann irgendwie so ein bisschen in Erklärungsnot kommen. Oder es dann halt auch oftmals, das habe ich auch schon leider häufig erlebt, dann nicht ernst genommen wird. Ja, es gibt ja kein Erklärungsmodell, so auf dem ersten Blick. So wie ich das dann häufig erlebe, ist es so, dass die Eltern erst durch das Leid des Kindes an ihre eigenen Themen kommen. Und deswegen finde ich es immer wichtig, auch mit den Eltern und vorrangig mit den Eltern zu arbeiten, weil es wird immer Gründe haben. Ich bin immer überzeugt davon, dass unser Verhalten immer einen Grund hat. Das ist immer hochlogisch, nur nicht auf den ersten Blick, vielleicht nicht auf den dritten Blick, aber es wird Gründe geben. Und wenn es nicht daran liegt, dass es halt in der Generation und im Hier und Jetzt einen Grund dafür gibt, dann irgendwelche anderen, die schon lange her sind. Ein anderes Beispiel, was ich aus meiner Arbeit habe, ich kannte eine Familie zum Beispiel, die hatte ein Kind, was ein absoluter Wildfang war. Also, und die Eltern waren so unfassbar angepasst, das kannst du dir nicht vorstellen. Also auch wenn ich gefragt habe, wie waren sie denn in der Jugend? Ja, also eine richtige rebellische Zeit hatte ich eigentlich nicht. Und der Vater sagt, ja, ich eigentlich auch nicht. Nö, also wir hatten auch immer eine schöne Kindheit und haben immer alles richtig gemacht, waren immer gut in der Schule, hatten nie mal so das Gefühl von, jetzt muss ich mal die Sau rauslassen oder haben Fehler begangen oder... Die haben auch immer gesagt, unabhängig voneinander, dass die beiden immer gelobt worden sind. Ach ja, um dich müssen wir ja keine Sorgen machen. Du bist unser Sonnenscheinchen und so weiter und so weiter. Und die zwei kriegen dann ein Kind, was vollkommen eskalativ ist. Das Kind ist null angepasst. Es ist laut, es wehrt sich, es ist stürmisch, es ist willensstark, es ist super wütend, es ist für jeden Scheiß super wütend. Und natürlich kommt dann direkt die Verdachtsdiagnose ADHS, weil es zu den Symptomen passt. Und die Eltern sind irgendwie verzweifelt, es gibt kein ADHS bei denen in der Familie, ist ja oft auch eine genetische Komponente und die können sich das überhaupt nicht erklären, weil die beide halt nicht so drauf waren und sind natürlich auch völlig überfordert mit diesem Wildfang. Letztendlich war es aber so, als wir da ein bisschen Biografiearbeit gemacht haben, mit jeweils den Eltern alleine, dass es schon so war, dass beide Elternteile, bei dem einen war es die Mutter, bei dem anderen der Vater, sehr depressiv und suchtaffin war, schwere Kriegsverbrechen erlebt haben und dass die offensichtlich nicht das Gefühl hatten, dass ihre Bedürfnisse irgendwie Raum hatten. Und mit diesem Kind mussten die halt lernen, wahnsinnige Grenzen zu setzen, weil das Kind auch körperlich denen gegenüber echt heftig geworden ist und immer heftiger. Das heißt, die haben gelernt, Bedürfnisse zu äußern, Grenzen zu setzen, ein konsequentes Erziehungsverhalten durchzuführen und demnach auch die eigenen Themen zu bearbeiten. Und siehe da, auf einmal funktionierte das. Hokus pokus fidibus. Das heißt, aus meiner Arbeitshypothese war es so, dass das Kind die Ohnmacht der Eltern gespürt hat, auch oftmals die Hilflosigkeit und das Kind dann die Wut der Eltern ausgedrückt hat in der einer anderen Generation. Weil natürlich sind die Kinder verzweifelt und wütend, wenn deren Bedürfnisse nicht gesehen werden. Aber manche Menschen neigen dann dazu, halt das auszuagieren und andere halt eben nicht, sondern das runterzuschlucken und zu sagen, okay, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig und ich äußere einfach gar keine mehr. Das ist halt typabhängig. Und das ist halt so dieser zweite Punkt, diese indirekte Weitergabe, ist halt der häufigste Punkt, den ich im privaten wie auch im beruflichen Kontext oft sehe.
Ja, weil du bist ja, also dein Job ist ja, wenn ein Kind auffällig ist, dann kommst du in die Familie und dann musst du halt erstmal gucken, was ist da los, warum verhält sich das Kind so? Und du hast ja hier im Podcast schon häufig erzählt, dass du dann erstmal rumschnüffeln musstest, weil es halt keine offensichtliche Ursache dafür gibt. Also diese 1-zu-1-Korrelation gibt es ja häufig nicht, dass du reinkommst und siehst dann so, ah ja, okay, alles klar, XYZ. So, dann musst du dann erstmal gucken, ah okay, aber wieso ist das so und warum verhält der sich so? Und die Eltern sagen, dass eigentlich gar nichts ist, aber das kann ja nicht sein. Also das spielt da ja überall mit rein. Also dass du quasi die Eltern dazu bringen musst, sich mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen, um dann zu verstehen, warum das Kind so reagiert, wie es reagiert.
Ja, und da haben die meisten natürlich keinen Bock drauf, weil die denken dann, ah geil, da kommt dann die Alte und macht was Schönes mit meinem Kind. So funktioniert das halt nicht. Und deswegen ist es auch manchmal so, dass ich akzeptieren muss, dass die Eltern da nicht dran gehen wollen oder auch können. Das ist okay. Und oft bin ich nur der Anstoß und dann muss das halt therapeutisch nochmal ganz anders betrachtet und bearbeitet werden, ne? Eine andere Möglichkeit ist, bei so wahnsinnig angepassten Eltern, jetzt haben wir ja über den kleinen Wutknut gesprochen, aber es gibt auch die Vermeider, die sich eher rückzügig verhalten. Und gerade mit diesem Medienkonsum im Moment, der ja in unseren Kinderzimmern einhergeht, ist es dann so, dass die mit dem Schmerz der Eltern eher rückzügig umgehen, sich vor Displays verstecken, das eher durch Distanz regeln, weil die das nicht aushalten können. Die merken ja, irgendwas stimmt nicht, irgendwie ist was nicht in Ordnung, aber ich kann damit nicht umgehen und ziehen sich dann eher zurück.
Und lenken sich dann ab durch Computerspiele, Filme.
Ja, das ist ja auch kein... Genau, das ist ja auch gar nichts Bewusstes von den Kindern. Wenn ich dann sage, ja, wieso machst du das? Ja, keine Ahnung. Mhm. Ja, klar, ist auch so. Ja, und dann sagen viele, ja, du musst doch wissen, warum. Naja, nee, weil es ja nicht sein Thema ist. Der reagiert ja nur auf irgendetwas. Ne? Und wenn ich dann frage, okay, was würdest du dir denn wünschen und so, und wenn ich dann die Interaktion zwischen ihm und seinen Eltern sehe, dann kommt dann auch schon, okay, Wahnsinn. Also ich saß mal eine Stunde beim Eltern und zwei Teenagern mit am Tisch und die haben einfach eine Stunde lang, ich konnte das gar nicht aushalten, ich habe dann irgendwann auch voll die Übersprungshandlungen gemacht, stumm,
oh Gott,
gegessen. Mhm. Ganz langsam. Das war eine Energie, dass ich da fast mit dem Kopf auf den Tisch geknallt bin und eingepennt bin. Und ich habe total... Später konnte ich das reflektieren, aber in dem Moment natürlich null. Ich habe dann voll angefangen, random irgendwas zu erzählen, weil ich das nicht aushalten konnte.
Was natürlich auch wieder interessant ist, weil das dann auch wieder dein Thema ist, dass du das nicht aushalten kannst.
Genau, genau. Ne? Und ich habe dann voll versucht, gute Stimmung und so, ne? Und es hat sich, also eiskalt hat sich einfach niemand darauf.
Das finde ich so abgefahren.
Richtig abgefahren. Und dann.
Das finde ich so abgefahren.
Und dann habe ich dann später die Jugendlichen gefragt und meine, ja, aber deswegen essen wir ja auch nie zusammen. Mm. Wir haben das jetzt nur gemacht, weil sie das wollten. Aber eigentlich essen wir nicht mehr zusammen. Weil, genau so. Und dann sagt die ja, und früher war es dann so, dass die dann häufig versucht haben, von der Schule zu erzählen. Von den Eltern kam halt einfach keine Reaktion. Also,
Krass, weil es ist ja total häufig andersrum, dass Eltern bemüht sind, und wie war's in der Schule? Gut. Ach, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was. Und dass von den Kindern dann nichts kommt und die Eltern so total, jetzt erzähl doch mal was und bla 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 und oh. Und ich kann es mir irgendwie fast gar nicht vorstellen, dass das andersrum so ist, dass die Kinder irgendwie erzählen wollen und die Eltern so, klar, Gott, wie furchtbar.
Ja. Ja, aber das konnten wir halt gut. Also das waren auch Eltern, die völlig verzweifelt waren mit ihren Teenager-Kindern und es selber halt gar nicht so gesehen haben. Eine andere richtig interessante Sache ist die Weitergabe von Mutter-Kind-Beziehungen. Ich habe mit einer Mutter gearbeitet, die wahnsinnige von 4 Kindern, die wahnsinnige Probleme mit ihrer ältesten Tochter hatte, die der Mutter immer erzählt hat, mein ganzer Körper tut mir weh, mein Kopf tut mir weh, mein Bauch tut mir weh, mir ist übel und so. Die ist mit der von Arzt zu Arzt gerannt. Völlig krass. Dieses Mädchen war in der Klinik. Der Vater sagt, bei mir macht die das kaum. So, ne? Die Mutter denkt, keiner glaubt ihr und sagt, ja gut, aber sie erzählt mir ja davon. Sie schafft das nun nicht, das anderen zu erzählen, weil sie so introvertiert ist und weil sie sich schämt und bla 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 bla. Letztendlich war es aber so, dass die Tochter, die Mutter ist so wirklich fertig mit 4 Kindern, die sind alle auffällig. Also wirklich, die hat 3 Ehrenorden verdient. Die hat halt gelernt, dass sie mit negativer Aufmerksamkeit und genau das die Mama und ihre Aufmerksamkeit nur für sich binden kann.
Hm.
Und wieso war das so effektiv? Weil die Mutter mit der Oma genau das Gleiche gemacht hat. Und die Mutter mir gegenüber auch schon mal erwähnt hat, boah, mir tut alles weh am Körper, ich schlepp mich von A nach B und so, ne? Und als die Mutter mir das dann erzählt hat, dann sage ich, okay, woher kennen Sie, also sagen Sie mir mal, Sie erzählen mir hier, was Özlem hier so erzählt, woher kennen Sie das denn noch? Und dann sagte sie halt, wollen Sie mich jetzt wieder ärgern, Frau Kutsch? Ja, das ist ja auch mein Job. Und dann kam halt der Groschen, dass das echt schon auch länger Thema in der Familie ist. Das ist halt auch wahnsinnig spannend.
Aber ist es dann so, dass die Tochter sich das abgeguckt hat, dass das bei ihrer Mutter funktioniert hat? Oder war es so, dass die Tochter das unbewusst gemacht hat?
Ich glaube, das
also
war...
Wie ist die Tochter darauf gekommen, das zu machen, meine ich?
Ich glaube, Kinder sind ja wahnsinnig intelligent und versuchen verschiedene Sachen. Und genauso wie Kinder versuchen, mit Schreien und Wüten ihren Willen zu bekommen, ist sie, glaube ich, hat sich das irgendwann chronifiziert. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann wirklich Aua hatte. Und dass es ihr wirklich nicht gut ging. Und dass sie dann gemerkt hat, boah krass, jetzt ist die Mama nur bei mir, nicht bei den anderen Biestern.
Ah ja, okay.
Und dann, ja, ist das dann halt so ein Selbstläufer. Dann versucht sie halt vielleicht ein paar Mal mit anderen Sachen Mamas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das war ja auch nichts Bewusstes von der Mutter.
Ja, ja.
Das ist eine wahnsinnig bemühte Mutter, die ihre Kinder eigentlich gut im Blick hat. Die hat halt nur nicht die Energie dafür. Na, und dann war es halt irgendwann ein Selbstläufer.
Also war es dann am Ende so, dass die Mutter es nicht hinbekommen hat, ihrer Tochter genug Aufmerksamkeit zu schenken, was sie vielleicht von ihrer Mutter übernommen hat, unterbewusst. Und dadurch sind die Symptome vom Kind genau die gleichen gewesen wie bei ihr selbst, nämlich, dass sie Aufmerksamkeit wollte durch Krankheit.
Ja. Und natürlich hat sie das bei ihrer Mutter erlebt, das meine ich ja, ne?
Ja, ja, genau, ja.
Sie hat das ja, also das ist ja jetzt keine Sache, die, weiß ich nicht, über Generationen, aber das sind, die weitergegeben wird, das sind halt Themen, die erlebt werden und nachgeahmt werden, so. Also ganz plakativ gesehen, ne, damit wir es nicht so kompliziert halten, die Oma hatte aus ganz vielen anderen Gründen einfach keinen Blick für die Mutter. Die Mutter hat damit angefangen, Leistung zu zeigen und irgendwann angefangen, durch Krankheit sich Verständnis zu erschaffen, so, und macht das jetzt auch weiter, nicht mehr so krass, weil sie ja eine erwachsene Frau ist, ne? Und ihre Tochter hat gelernt, dass so Bindung funktionieren kann, dass so Aufmerksamkeit funktionieren kann und Verständnis. Weil ansonsten ist sie die Älteste und natürlich wird ein Stück weit von ihr erwartet, dass sie viele Sachen alleine hinkriegt. Das wollte sie aber nicht. Und dann kommen natürlich noch ganz viele transgenerationalen anderen Sachen vom Vater noch dazu. Ne? Warum ist sie so affin? Warum hat sie sich das ausgesucht, dieses indirekte Aussuchen, ne? Dieses Verhaltens? Warum ist sie nicht in die Wut gegangen? So ein anderes Kind von den Vieren ist wahnsinnig wütend. Wahnsinnig wütend, ist ein wahnsinniger Wutknut, wie er im Buche steht. Kleines Rumpelstilzchen. Es hat halt eher den Weg gewählt. Und der dritte ist allgemeine Themen, die im System quasi tabuisiert werden. Ein schönes Thema ist Sexualität zum Beispiel. Also es ist so, dass es vielleicht tabuisierende Sachen gibt in einer Familie, irgendwelche tabuisierenden Themen, und das Kind dann anfängt, das zu versuchen, extrem zu machen. Also wieder zwei super angepasste Eltern, die nie es geschafft haben, sich ein bisschen zu extrovertieren. Und dann haben die auf einmal voll die durchgeknallte, weiß ich nicht, Tochter, die bunt und kunterbunt und völlig durchgeflippt durchs Leben geht.
Mhm.
Oder Eltern, die sehr darauf bedacht sind, kein bisschen Haut zu zeigen und das Kind kommt in die Pubertät oder die Tochter und auf einmal streckt die bauchfrei und übertreibt es da so ein bisschen. Na, und wenn man dann dahin geht, warum titscht sie das so? Weil ich finde es jetzt immer noch altersgemäß und nicht völlig übertrieben und die tun so, als würde sie rumlaufen wie auf dem Strich.
Mhm.
Kommen wir dann dahinter, dass die oft grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht haben oder dass die Eltern damals schon nicht über Sexualität gesprochen haben oder.
Mhm.
Das ist halt so das Dritte.
Wir haben ja jetzt bei diesen drei verschiedenen Arten von Weitergabe ja auch ganz viel über Sachen gesprochen, die jetzt nicht unbedingt ein Trauma darstellen, wie es im Buche steht. Also auch nach deiner Definition von Trauma, ein schlimmes, einschneidendes Erlebnis, wo du Angst um dein Leben hast. Und trotzdem sind es ja alles Themen, die die nachfolgenden Generationen immer noch beschäftigen und auch beeinflussen.
Ja, und da kommen wir halt zu diesen sogenannten Mikrotraumata. Das ist ein Begriff. Da gibt es wieder Menschen, die das sehr kritisch sehen und Menschen, die dafür sprechen. Also du kannst es Mikrotrauma nennen, du kannst es Entwicklungstrauma vielleicht nennen. Manche nennen es auch the small T. So, also Big T ist das normale Trauma, wie wir schon eben ganz oft drüber gesprochen haben und dann small T. Ich bin eigentlich dafür, dass der Traumabegriff wirklich hart umrissen wird. Aber ich bin auch dafür. Deswegen finde ich es auch gut, dass man nicht sagt, ja, ich bin traumatisiert, nur weil man, weiß ich nicht, so kleine Spitzen in der Kindheit mitbekommen hat, weil das dann das große Ganze einfach total schwammig macht. Aber ich bin auch dafür, dass das auch eine Daseinsberechtigung hat und dass das genauso verletzend und genauso krasse psychische Auswirkungen haben kann wie ein Big T. So.
Das Thema hatten wir auch schon in unserer Traumafolge. Da haben wir nämlich auch schon über Mikrotraumata gesprochen und da ging es nämlich auch um diese Debatte, soll man es wirklich Trauma nennen oder nicht und was macht das dann mit dem Begriff traumatisiert? Darüber haben wir ja auch schon häufig hier im Podcast gesprochen, dass es Begriffe gibt, die einfach für sich alleine stehen sollten und die nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen sollten, weil sie dadurch halt eben ihre Vehemenz verlieren. Also wenn jetzt jeder Hinz und Kunz erzählt, dass er in der Kindheit traumatisiert wurde, weil er vorm Schlafengehen keinen Joghurt mehr essen durfte, dann ist das nicht der Sinn von dem Begriff Trauma. Und dann bagatellisiert das halt so ein bisschen die Leute, die wirklich ein Trauma erlebt haben und über ihre Traumatisierung sprechen. Da gibt es ja ganz viele Begriffe, die wir hier schon besprochen haben, genauso wie das Wort triggern, was ja dein allerliebstes Lieblingswort ist.
Ja, oder toxic.
Oder toxisch, genau. Und das ist ja hier auch so ein bisschen die Debatte, also soll man ein Mikrotrauma nennen? Aber lass uns vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ein Mikrotrauma, wenn man es Mikrotrauma nennen will, denn dann ist.
Also bei einem Mikrotrauma ist es so, dass keine Lebensbedrohlichkeit vorhanden war. Ja, und keine schwierige, schwerwiegende körperliche Verletzung. Das ist ja das, bei Trauma ist es so, du denkst, du müsstest sterben. Du hast das Gefühl, du hast keinen Ausweg mehr aus der ganzen Misere.
Mhm.
Und ich finde es gut, dass man jetzt auch langsam dahin geht zu sagen, wir akzeptieren auch, dass viele kleine Verletzungen auch Verletzungen sind und sichtbar sind. Mhm. Aber eben nicht so lebensbedrohliche Situationen hat. Bei einem Small T geht es auch um intensive Gefühle von Wut, Angst, Unverständnis, Hilflosigkeit, Lieblosigkeit, Schuld und Scham. Schuld und Scham ist ein ganz großes Ding, weil man oft Schuld und Scham empfindet, aber gar nicht weiß, warum.
Mm.
Und das über einen längeren Zeit hinweg und das dann wiederholt, immer wieder, aber selber gar keine Idee davon hat. Und es ist halt wirklich interessant, wenn man so selber bei sich guckt, zu überlegen, welche Wunden wurden uns zugefügt, wissentlich oder unwissentlich von unseren Eltern. Und das wird mit Sicherheit, wird das so sein, weil es gibt keine perfekten Eltern. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, obwohl ich wirklich stets bemüht bei meinen Kindern bin, was sie mir irgendwann vorwerfen werden, was ich aus deren Sicht nicht gut gelöst habe. Mhm. Und das wird kommen. Das wird kommen. Ich werde mich wahrscheinlich mit dem leckersten Whisky darauf vorbereiten. Und ich werde meinen Mann in den Hintern treten, dass er in die Heilung und in die Akzeptanz gehen kann, dass er nicht der einzige Vater auf der Welt ist, der keine Fehler macht.
Ja, ja. Ja, und das ist ja auch das Interessante bei dem Begriff, weil das halt wirklich bei jedem Thema ist. Also es gibt niemanden, der keine Themen aus seiner Kindheit hat. Und Themen sind ja nicht Sachen, wie du schon gesagt hast, die jetzt große einschneidende Erlebnisse waren, sondern einfach kleine Sachen, die in der Kindheit passiert sind, die einfach dein Leben beeinträchtigen oder beeinflussen. So, wir sind alle so, wie wir sind, wegen unserer Kindheit, weil wir da halt eben Themen hatten, weil wir in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo super viele Kinder waren und du hattest das Gefühl, du wirst nicht gesehen oder du bist Einzelkind und hast deswegen keine Spielpartner gehabt, du musstest dich immer selbst beschäftigen und hast, also das sind ja alles so Sachen, die sind ja auch ganz normal und deswegen ist da halt wieder die Frage, ist es dann wirklich der Begriff Trauma?
Ja, und ich finde schon ein Stück weit, dass man halt sagen kann, dass das Mikroverletzungen sind. Also es können ja auch sein, es muss ja nicht nur mit den Eltern zusammenhängen, es kann auch bei Freundschaften sein oder bei Mobbing oder so, ne? Also dass das schon Sachen sind, wenn du jeden Tag hörst, wie scheiße du bist und wenn du jeden Tag das Gefühl bekommst, nicht geliebt und nicht erwünscht zu sein oder dass du nicht selbstwirksam sein kannst und bis in das hohe Erwachsenealter das Gefühl hast, dass du nichts wert bist und dass du immer für alles kämpfen musst, das macht ja schon was mit einem. Das ist nicht diese Lebensbedrohlichkeit, aber das beeinträchtigt ja schon auch. Und was gebe ich dann meinen Kindern weiter, ne? Also sagen wir, eine Mutter hat Gewalt erlebt und ist dadurch total kontrollierend und ängstlich. Und wird dadurch total ängstlich und kontrollierend erzogen. Und kann dadurch dem Kind aber auch kein Selbstvertrauen vermitteln. Also wenn es auf eine Schaukel geht, oh nein, Schatz, pass bitte auf, oh Gott, nicht so hoch, ich weiß nicht, ob du das kannst. Ne, so, Fritzchen, bitte, bleib mal ein bisschen locker, komm mal ein bisschen runter. Özlem, aufs Pferd? Auf gar keinen Fall. Wie, du willst eine Woche irgendwie mit deinen Freundinnen ins Ferienlager? No way, no way. So, ne?
Darf Niemals. Ich dich an dich erinnern, als deine Tochter jetzt das erste Mal im Feriencamp war?
Ja, ich will nur betonen, ich hab's getan, ne?
Ja.
Solche Verhaltensweisen können ja aus verschiedenen Gründen kommen, ne? Und trotzdem habe ich ja auch immer gesagt, meine Kinder müssen fallen, damit sie lernen zu laufen. So. Aber was macht das da mit dem Kind? Das Kind traut sich nichts zu. Es kriegt alles abgenommen. Ich sehe Kinder, die sind 12, Jugendliche, die sind 12 Jahre alt, sitzen am Tisch und sagen, Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Durst. Mama, bitte ein anderer Joghurt. Mama, ich möchte mehr Sprudel. Die sitzen an dem Tisch, da werde ich aggressiv. Und die Mutter rennt wie so eine Bescheuerte von A nach B und versucht, ihre Kinder zu versorgen. Und ich sag dann, sag mal, Fritzchen, hast du was an den Beinen? Lass mich nochmal schnell gucken. Hä, wieso? Ich so, du bist doch hier zu Hause, oder? Ja. Du weißt doch, wo der Kühlschrank ist. Ja. Wieso stehst du nicht auf und machst das selbst? Hör mal, da werde ich mit großen Glubschaugen angeguckt. Verstehe die Frage nicht. Das fehlte dann noch. Na, das heißt, das sind ja Sachen, die Mutter, die ist ja erschöpft, der geht es ja nicht gut damit. Die hat aber ja irgendeine Idee davon, warum sie das tut, was sie tut. Und ich finde schon, dass das Anerkennung braucht in der Psychologie. Dass das halt kein Verhalten ist, was irgendwie ja hilfreich wäre. Und das halt auch weitergehend, so wenn wir jetzt überlegen, wenn das Kind mit so wenig Selbstvertrauen und so wenig Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten und selbstbestimmt zu sein, ein Kind kriegt, ja, können wir ja überlegen, was da rauskommt. Und das meine ich mit jeder, ne, so wie du auch gesagt hast, jeder hat seine Themen und das trägt sich weiter. Aber was unsere Gesellschaft jetzt kann, ist dieser Circle Breaker, dass wir diesen Circle of Pain wirklich brechen können. Wir können auf unsere Themen können wir wirklich, wir können da bewusst zugehen und unsere inneren Kinder umarmen und versuchen, es nicht an unsere Kinder weiterzugeben. Wir werden wahrscheinlich irgendwas anderes weitergeben. Aber vielleicht nicht mehr diese Brisanz. Dieses Kind, was dann kein Selbstvertrauen hat und Ängste hat und Phobien hat, das ist dann der Symptomträger. So, und dann kommt das Jugendamt zu mir und sagt, ja, das Kind geht nicht mehr in die Schule und hat irgendwelche Probleme. Dann gucken Sie mal, Frau Kutsch. Also letztendlich finde ich es noch wichtig, einfach nochmal abschließend zu sagen, auch diese Mikrotraumata oder Entwicklungstraumata, wie auch immer Sie die nennen könnt, aber benennt sie bitte, die können auch psychisch krank machen. Es muss nicht immer irgendetwas ganz Großes sein. Es gibt ganz viele verschiedene Symptome und ganz viele verschiedene Verhaltensweisen, die daraus hervorgehen. Und Mikrotraumata kommen halt häufig eher durch psychische Gewalt, die entweder verdeckt oder offen ist. Und über so wiederholende, selbstwertkränkende Erfahrungen, die über einen längeren Zeitraum gehen. So. Unabhängig von den Beziehungen, ob es jetzt Schwester, Bruder, Mutter, Vater oder irgendwelche Peergroups ist.
Wenn du sagst, da können psychische Krankheiten draus entstehen, was können da für Krankheiten draus entstehen? Also was sind da so die gängigsten?
Das Abgefahrenste ist tatsächlich, und das, deswegen meine ich, es ist halt immer noch leider unterschätzt, dass man dadurch sogar PTBS kriegen kann, ne? Ja, also die PTBS-Leitlinie sagt, Anhäufung kleiner Verletzungen kann zu Symptomatik führen, die PTBS sehr ähnelt. Und da ist wieder die Frage, wenn es aussieht wie PTBS, sich anfühlt wie PTBS, sich auswirkt wie PTBS, warum nennt man es dann nicht PTBS, aber so what, dafür bin ich wahrscheinlich zu dumm, um das zu verstehen.
PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung für alle, die das jetzt nicht ad hoc wissen.
Ah ja, dankeschön, genau. Ja, und das kriegt man ja eigentlich nur in Folge von großen
posttraumatisch, also nach einem Trauma.
Genau. Ja, das finde ich sehr interessant. Das ist jetzt auch wieder in irgendeiner Studie aufgegriffen worden. Und wie ihr wisst, ich liebe Studien, weil es wahnsinnig spannend ist, dahin zu gucken, für einen Beruf, der sonst wenig evaluierbar ist, dann doch etwas Evaluierbares rauszusehen. Ansonsten können daraus Angststörungen, Depressionen, auch körperliche Störungen wie somatoformische Schmerzen können ja genauso daraus resultieren wie Drogenmissbrauch oder sogar Drogenabhängigkeit und Essstörung.
Ja, das ist halt krass. Ich meine, am Ende ist es ja auch eigentlich scheißegal, wie der Begriff ist. Es existiert halt und es muss halt anerkannt werden. Also ob es jetzt PTBS ist oder kein PTBS oder Trauma oder kein Trauma, es ist ja trotzdem da. Also und in der Psychologie, das haben wir ja auch schon so häufig hier besprochen, dann ist es halt irgendeine Grauzone, da irgendwas in between, aber es ist ja trotzdem vorhanden. Also man kann ja dann, nur weil es jetzt nicht einer Begrifflichkeit zugeordnet werden kann, sagen, ja, dann nicht.
Ja, und ich will auch nochmal sagen, das sind alles Kann-Sachen, ne? Also so wie wir eben besprochen haben, haben wir alle Themen und Päckchen, größere, kleinere, manche haben wahnsinnig große, andere nicht. Manche haben kleine Verletzungen, manche mittlere, manche riesige. Das ist alles eine Kann-Sache. Also man muss nicht irgendwelche Diagnosen davon tragen. Aber ich finde es wichtig, in dem Kontext einfach auch zu sagen, dass es wohl so ist, dass es auch so heftig sein kann, dass man so heftige Symptome davon tragen kann.
Und manche sind halt einfach resilient und haben dann gar keine Themen.
Genau.
Das gibt's auch.
Exactly.
Exactly. Du hast ja eben schon von diesem tollen Circle of Pain gesprochen, den wir brechen müssen und können als Gesellschaft. Und du hast ja auch am Anfang der Folge schon gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wo man auch darüber reden kann. Also wo das jetzt nicht unbedingt immer noch so krass tabuisiert ist, wenn man sagt, ich will eine Therapie machen oder ich will irgendwie da rangehen und ich will das besprechen und ich will das herausfinden, was da mit mir los ist und was vielleicht auch mit meinen Eltern los war. Und das ist der große Vorteil, den wir als Generation haben. Das ist auch nicht gesamtgesellschaftlich so. Es gibt mit Sicherheit auch noch ganz viele Leute, die das immer noch total tabuisieren. Aber wir können ja als Eltern jetzt bewusst damit umgehen, was sind meine Themen und was gebe ich an meine Kinder weiter, um das eventuell zu vermeiden, dass es weitergegeben wird. Oder das dann sofort anzugehen, wenn wir das bei unseren Kindern sehen. Ups, warum ist sie jetzt so? Hat das vielleicht was mit mir zu tun?
Exactly. Ja, hast du gut gesagt? Okay, danke dafür. Ich bin ein großer Verfechter der inneren Kindarbeit. Hast du davon schon mal gehört?
Na sicher, ich habe auch das Buch hier zu Hause liegen.
Also für alle, die das nicht kennen. Es gibt, das ist jetzt auch keine Werbung, aber sie heißt Stefanie Stahl. Man kann aber auch, also dieses Thema haben ganz, ganz, ganz viele andere auch.
Es ist jetzt keine Werbung, aber das Buch ist von Stefanie Stahl.
Ja, also
es ist
das
eine
ist jetzt,
Empfehlung.
Nur damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Und es gibt aber noch ganz viele andere tolle Leute, die mit diesem Konzept arbeiten. Und das Modell geht davon aus, dass bestimmte Erfahrungen in der Kindheit, Verhaltensweisen, Erleben, Denken, Fühlen in Erwachsenenalter halt eben beeinflussen. So wie wir es gerade eben auch besprochen haben. Und es geht auch davon aus, dass es sehr heilsam sein kann, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, was sind wirklich meine Themen, wo kommen die her und wie kann ich die nicht an meine Kinder weitergeben, weil das ist möglich. Wenn wir uns Verhaltensweisen bewusst machen und versuchen, bewusst dagegen anzusteuern, dann schaffen wir das natürlich, dieser Circle Breaker zu sein und nicht unbewusst die Sachen an die Kinder weiterzugeben. Zum Beispiel ist es so, dass ich wahnsinnige Probleme damit habe, wenn meine Kinder fucking undankbar sind. und ich echt wütend werde und mir echt ganz bewusst machen muss, dass diese verzogenen Kinder im 21. Jahrhundert gar nicht wissen, wie gut sie es haben, also gar nicht wissen, wofür sie dankbar sein sollen und dass das mit Sicherheit irgendwann noch kommt. Das heißt, immer wenn dieses Gefühl hochkommt, du undankbares Miststück, vor allen Dingen, wenn dann früher war das ja so, habe ich ja auch schon hier in dem Podcast erzählt, Weihnachten einfach eine Katastrophe war und man sich nicht sehnlicher gewünscht hat, ne? Das schaffe ich dann mittlerweile sehr gut, das anzunehmen, dass das ein altes Gefühl ist und dass ich das nicht meinen Kindern in einem Wutanfall sondergleichen einfach sozial absolut unreif um die Ohren klatschen muss, nur weil es mein Thema ist.
Und im Einzelnen, wenn du jetzt sagst, naja, ne, wir können das halt machen, wir sind halt irgendwie in der Lage dazu, weil wir uns dessen bewusst sind und so. Jetzt im Konkreten, wie kann ich das denn umsetzen? Also wenn ich jetzt sehe, mein Kind hat vielleicht ein Thema, weil ich ein Thema hatte, mein Kind hat irgendwie Symptome und ich vermute, dass da irgendwas Größeres dahinter steckt. Also wie kann ich das dann angehen?
Also wie gesagt, es gibt viele Bücher, es gibt viele Podcasts, es gibt viele Hörbücher. Meinen Eltern empfehle ich oft Hörbücher, weil ich weiß, dass das, also einer alleinerziehenden Mutter zu sagen, lesen Sie mal das Buch und bearbeiten Sie das mal, ist völlig utopisch. Wann soll die das denn noch machen? Dann ist die nachher nur frustriert, weil sie das Gefühl hat, sie kriegt nichts auf die Kette. Das ist Blödsinn. Na, deswegen sage ich, Hörbücher, tauscht euch aus, macht es schriftlich. Ne? Also vor allen Dingen, was sind eure Glaubenssätze? Habt ihr das Gefühl, ihr fühlt euch geliebt, ihr fühlt euch gesehen? Was glaubt ihr, woher kommt das? Aus welchen Kindheitserinnerungen? Fragt eure Eltern, fragt eure Geschwister, wie die die Kindheit erlebt haben. Es ist wirklich möglich, diese Verhaltensweisen lösen zu können. Und manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man mit seinen Eltern spricht und die sehr heilsam sind und sagen, ja, ich weiß, das konnte ich nicht anders lösen. Es tut mir leid, dass du das so empfunden hast. Weil es halt meistens nicht gemacht worden ist, um den Kindern zu schaden, sondern aus bestem Wissen und Gewissen. So. Und dann ist das heilsam, gesehen zu werden und seine eigenen Bedürfnisse äußern zu können und darüber zu sprechen, wie man es selber empfunden hat. Es gibt auch so Arbeitsbücher, ne? Was sind eure, es gibt dann Schattenkinder und Sonnenkinder. Warum habt ihr diese diese Antitscher so und wie könnt ihr aktiv damit umgehen, wenn ihr merkt, dass eure Kinder euch titschen. Also ich gucke dann mit meinen Familien auch immer, was titscht euch denn, wenn die Kinder mit Essen spielen? Warum titscht euch das? Also das Symptom als dessen, ne? Und dann sind die oft, viele Eltern reagieren dann halt emotional unreif und brüllen dann einfach rum und haben sich selber null im Griff, erwarten aber von ihren Kindern, dass die sich im Griff haben. Das ist halt unfair, es funktioniert halt nicht. Das heißt, wir müssen erst gucken, dass die Eltern auf eine emotional gesunde Weise kommunizieren können. Und das geht nur, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt. Und das muss man wollen. Und ich kann nicht, und das muss ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, mit einem Kind rumdoktern, was Symptomträger ist, egal ob es jetzt um Mikrotrauma, richtigen Trauma oder irgendwas anderem geht, wenn eigentlich die Eltern nicht bereit dazu sind, Verhaltensweisen zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen und zu verändern. Das wird nicht funktionieren. Das ist also Perlen vor die Säue. Ab einem gewissen Alter kann ich mit den Jugendlichen dann daran arbeiten, sich emotional ein Stück weit abzulösen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir können auch nicht mit 30 Jahren immer noch sagen, jetzt werde ich wieder ganz gemein, sorry Leute, aber ich hatte so eine böse Kindheit und deswegen bin ich immer noch Opfer von irgendwelchen Verhaltensweisen. Irgendwann fängt halt die Selbsterziehung an. Das erwarte ich halt von jedem Menschen, der in der Lage dazu ist, sein Handeln zu reflektieren, wenn sie das denn wollen. Und wenn die das nicht wollen, dann müssen die aber auch die Konsequenzen dazu übernehmen, die dann die Folge haben von ihrem Nichtwollen. Mhm.
Und warum hast du so ein Thema damit, dass du denkst, deine Kinder sind undankbar?
Das ist eine interessante Frage tatsächlich, weil wir ja nie arm groß geworden sind. Mhm.
Das ist ja der erste Gedanke, den man hätte irgendwie. Wir selber hatten nichts und ihr habt alles und ihr seid dafür nicht dankbar. Nee. Aber das ist ja irgendwie nicht der Fall gewesen.
Nee, ich bin ja eh auch immer ein sehr materialistisch liebender Sicherheitsmensch. Ich brauche immer gewisse, das bin ich ja ganz anders als du, ich brauche ganz viel Sicherheit. Das ist total abgefahren, dass ich selbstständig bin, Leute. Mein armer Mann kriegt auch regelmäßig die Krise, weil eigentlich wäre es gut, egal was ich tue, ich habe immer mein festes Gehalt auf dem Konto. Wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich krank bin oder wenn die Kinder krank sind, immer das feste Gehalt. Und meine Idee davon ist, weil es war früher auch schon so, dass wenn Mama mit uns shoppen gegangen ist, habe ich mich ja auch nie getraut, so viel in Anspruch zu nehmen, wie ich vielleicht hätte bekommen können. Mhm. Nicht, weil unsere Mutter ja gesagt hat, nee, du kriegst nur das und das, sondern es war aus meiner Idee heraus. Mhm. Und ich glaube, dass das auch so ein transgenerationales Ding ist. Weil unser Vater war ja auf einer Farm und da musste man auch immer gut haushalten und wirtschaften. Und ich glaube, der hat ja auch, ist total sicherheitsliebend in seinen Finanzen und braucht ganz viel Puffer, um sich sicher zu fühlen. Ich glaube, dass ich das von ihm einfach übernommen habe, dieses Thema. Und dass ich deswegen das Gefühl habe, ich muss für all das, was ich habe, ich bin ja auch ein wahnsinnig dankbarer Mensch. Also ich bin für alles, was ich habe, ja jeden Tag unfassbar dankbar. Und ich kann nicht gut damit umgehen, wenn ich sehe, dass andere alles als selbstverständlich erachten.
Also geht es am Ende darum, dass du deinen Kindern eine wahnsinnige Sicherheit geschaffen hast, indem sie halt sich über nichts Gedanken machen müssen und alles haben, was sie brauchen und du nicht damit umgehen kannst, dass die das gar nicht sehen können, dass du so eine Sicherheit geschaffen hast für sie.
Nee, ja, vielleicht auch. Aber es geht letztendlich darum, dass ich denke, vielleicht liegt es auch daran, Mimi, dass wir auch schon relativ früh damit konfrontiert worden sind, wie andere Menschen leben, durch die Pflegekinder, die bei uns
könnte auch sein,
zugezogen sind. Da haben wir ja mitbekommen, was wirklich Leid, Elend, Missbrauch, Gewalt und Armut für Folgen haben kann. Und ich glaube, dass das schon immer auch mitgeschwungen ist, seid dankbar dafür, dass ihr beide Eltern habt. So, und dass wir das habe ich auch ein paar Mal auch gehört von den Kindern. Und ich glaube, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, eigentlich sollte es ja so sein. Aber ich glaube, dass meine Kinder gar nicht wissen, in was für einer heilen Welt die groß werden dürfen. Mir war das halt immer eher auch bewusst. Ich glaube, da vermischen sich vielleicht auch einige Themen damit.
Naja, weil
das
klar,
ist einmal dieser
Eltern,
Sicherheitsgedanke.
Deine Kinder wissen das natürlich nicht, weil woher sollen sie es wissen? Ne?
Ja, genau. Genau. Und jetzt auf der weiterführenden Schule bin ich mir sehr sicher. Und wenn ich dann abends mit meinem Mann mich tierisch heimlich darüber aufrege, wie undankbar unsere Kinder wieder sind und er das ähnliche Gefühl hat, dass wir dann sagen, die Zeit wird für uns sprechen. Wir sagen es dann nicht den Kindern, wir regen uns dann gegenseitig darüber auf. Das finde ich auch immer total toll, wenn wir dann über unsere Kinder lästern können zusammen heimlich abends. das ist wirklich, dafür liebe ich meinen Mann sehr. Dass es so ist, dass die noch viel andere Sachen sehen können und dann vielleicht rückwirkend reflektieren können, dass wir doch gar nicht so beschissene Eltern sind, wie sie manchmal sagen. Meine Kleine hat letztens gesagt, ey, Mama, ich bin so sauer auf dich. Ich bin so sauer auf dich und du bist so eine Kackermama.
Oh.
Und ich sag auch nicht, andersrum. Das waren zwei unterschiedliche Sachen. Mama, ich bin so sauer auf dich. Ich bin so sauer auf dich. Und ich werde auch nicht weniger sauer auf dich sein. Auch nicht, wenn du sagst, bitte, bitte. Okay, das ist... Jetzt habe ich es verkackt. Auch nicht, wenn ich sage, bitte, bitte. Das ist schon hart.
Das ist hart.
Damit wollte sie mir eine Grenze setzen.
Und
auf jeden Fall.
Warum war sie so super sauer auf dich?
Weil... Sie musste ein Gedicht auswendig lernen und es war der Unlaut-Rap. A wie Affe, B wie Ball, D wie Dose, klarer Fall. Und dann bis Z und bla bla bla. Und bei N hat sie gehakt und es ist N wie Nase. Und ich wollte ihr helfen. In meiner Unwissenheit und Dummheit habe ich an meine Nase gepackt. Und das konnte meine Tochter mir nicht verzeihen, weil dann hat sie es ja nicht alleine geschafft. Es war ein Megadrama, Mimi, ein Megadrama.
Ist auch unverzeihlich, auf jeden Fall. Unverzeihlicher Akt.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Oder wenn die dann sauer sind wegen so Lappalien wie, keine Ahnung.
Ja, wirklich. Ja, Kinder sind halt sauer wegen jeder Scheiße. Also.
Ja. Dann denke ich so, worüber reden wir hier? Aber muss halt trotzdem sagen, das sind Kinder.
Ja,
mein inneres Kind.
Kommt das halt wieder, dass du halt auch deinen Kindern sagst, es ist okay, sauer zu sein. Dann kannst du halt auch nicht sagen, sei es nicht sauer.
Oh mein Gott, ja.
Du darfst sauer auf mich sein, Mami. Schatz. Nicht wegen so einer Scheiße, aber prinzipiell schon.
Ja, ich sag dann auch mal, du darfst echt sauer auf mich sein. Es ist auch okay, du darfst auch sauer sein, aber nerv mich deswegen nicht. Sei doch sauer für dich alleine. Ja.
Sehr pädagogisch wertvoll. Ja. Ja, Leute, wir sind am Ende unserer Folge angelangt über das Transgenerationentrauma. Wir hoffen natürlich, dass ihr nach der Sommerpause jetzt wieder bei so einem doch bisschen härterem Thema dabei geblieben seid. Ich glaube, dass wir das doch eigentlich ganz gut hinbekommen haben, mit sehr vielen Fällen und so das zu erklären. Es war jetzt nicht so ein krasser Theoriefall, es war jetzt ja nicht so eine krasse Theoriefolge und die Leute, die unsere Traumafolgen schon gehört haben, die hatten ja schon ein bisschen Vorwissen, von daher war es vielleicht jetzt nicht so ein ganz krasser Einstieg wieder, vielleicht ein bisschen seichter, aber ja, das werdet ihr uns dann schon mitteilen, ihr könnt uns sowieso immer gerne mitteilen, Feedback, alles mögliche, wie ihr wisst, könnt ihr uns sehr gerne schreiben über Instagram, hinter jeder Tür Podcast oder unsere Mail, steht doch alles nochmal in den Beschreibungen und und über Themenvorschläge sind wir natürlich auch immer dankbar. Schreibt uns gerne, gebt uns gerne was rein. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir uns einem neuen spannenden Thema widmen. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba. Tschüssi.
Tschüssi.